Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Frage, wie gehen wir um mit ausländischen Investitionen in Deutschland, mit der Beteiligung an deutschen Unternehmen, mit der Übernahme deutscher Unternehmen. Das ist eine Frage, die in vielen Ländern dieser Welt gestellt und zum Teil sehr unterschiedlich beantwortet wird.
Herzlich willkommen zum Völkerrechts-Podcast, unser Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Sophie Schubert und heute führe ich euch zusammen mit meinem Kollegen Erik Tuchtfeld durch die Folge. Hi Erik.
Hey, herzlich willkommen auch an euch alle von mir. Alle reden im Moment über die Ukraine und wir tun es im Team auch, aber nicht heute im Podcast. Es wird von uns eine Folge geben, ganz fest versprochen. Wir wissen im Moment nur noch nicht ganz sicher, bis wann die fertig produziert ist. Aber wie gesagt, wir versprechen euch, wir machen eine Folge zur Invasion Russlands in die Ukraine und natürlich dann zum Gewaltverbot.
Ja, also we'll keep you updated on that one. In der heutigen Folge wollen wir uns aber einem anderen Thema zuwenden, nämlich dem Investitionsschutzrecht. Vielleicht können sich einige von euch noch an die großen Demos gegen CETA, das EU-Freihandelsabkommen mit Kanada, erinnern. Außerdem gab es auch wegen TTIP, dem EU-Freihandelsabkommen mit den USA, großes Aufsehen. Teil dieser Freihandelsabkommen ist meist ein Kapitel zum Investitionsschutzrecht. Und ein großer Teil der Debatte um diese Freihandelsabkommen dreht sich vor allen Dingen auch genau darum und ganz spezifisch vor allen Dingen um die Investitionsschutzgerichte. Vor diesen können nämlich ausländische Investoren Staaten verklagen. Und Deutschland wurde auch schon verklagt, nämlich von Vattenfall. Deswegen wollen wir uns in dieser Folge einmal etwas genauer mit dem Investitionsschutzrecht beschäftigen.
Genau, und dafür hast du, Sophie, mit Andreas Buser von der FU Berlin gesprochen, insbesondere darüber, wie das Investitionsschutzrecht aus der Perspektive der Emerging Powers, also der BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, zu bewerten ist, welche besonderen Probleme es gibt und wie vielleicht sich diese Staaten eine Reform des Investitionsschutzrechts vorstellen würden. Jetzt gleich erklärt uns aber erstmal Isabel, wie es überhaupt dazu kommt, dass Firmen Staaten verklagen können und, das ist ja besonders, sich dabei aufs Völkergewohnheitsrecht berufen können.
Völkerrecht schön und gut, aber was kann man denn eigentlich bitte damit werden? Wenn euch einerseits das Suits-Fieber gepackt habt und ihr doch ganz gerne irgendwie in der Großkanzlei arbeiten möchtet und sehr viel Geld verdienen möchtet, aber dann doch dem Völkerrecht gerne treu bleiben möchtet, dann muss sich das nicht ausschließen. Wenn ihr Menschen kennt oder von Menschen gehört habt, die als Anwältinnen richtiges Völkerrecht machen und die nicht einmal Clooney heißen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die sich mit internationalem Investitionsschutzrecht beschäftigen. Denn das ist eigentlich einer der praxisrelevantesten Bereiche des Wirtschaftsvölkerrechts beziehungsweise eigentlich des Völkerrechts überhaupt. Daher ist es umso interessanter, wobei einerseits fürs Völkerrecht auch wieder typisch, dass es gerade für dieses Rechtsgebiet kaum multilaterale Verträge gibt und erst recht keine zentrale, irgendwie zuständige internationale Organisation, unter deren Deckel das alles irgendwie stattfindet, sondern dass das internationale Investitionsschutzrecht generell nicht als geschlossene Rechtsmaterie gesehen werden kann. Es ist vor allem geprägt von bilateralen Abkommen, zu denen ihr auch im Interview nachher noch viel mehr hören werdet, und von ganz wenigen Regeln des Völkergewohnheitsrechts, die da so im Hintergrund ein bisschen rumwabern. Die Situation im internationalen Investitionsschutzrecht ist im Grundsatz immer die, dass wir ein Unternehmen haben, das in einem anderen Staat Investitionen tätigt als in dem Staat, in dem es seinen Sitz hat. Das sind ganz häufig diese Gaststaaten, Staaten des globalen Südens, in dem das Unternehmen eben aus welchen Gründen noch immer vielleicht noch weniger Vertrauen in die politische Stabilität des Landes hat und auch nicht vielleicht in das Rechtssystem. Deswegen möchte es einen besonderen Schutz seiner Investitionen vor Enteignung erreichen. Denn es ist ja auch gar nicht in die politische Willensbildung dieses Gastgeberstaates eingebunden und kann also vielleicht auch noch weniger beeinflussen oder vorhersehen, was dort möglicherweise passieren wird. Daher ist es möglich, bestimmte vertragliche Absprachen zu treffen mit dem Gastgeberstaat, die dann etwa sogenannte Stabilisierungsklauseln enthalten, falls sich in dem Gaststaat politische Änderungen ergeben. Das funktioniert aber dann auch nicht ohne weiteres. Ein Beispiel dafür ist ein Fall mit mehreren amerikanischen Ölfirmen, die in den 50er und 60er Jahren in Libyen Abkommen getroffen haben, aufgrund derer sie Konzessionen hatten, um dort eben Öl zu fördern. Das Problem war, dass dann nach nationalem libyschem Recht in den 70er Jahren die komplette Ölproduktion verstaatlicht wurde. Das heißt, nach libyschem Recht war das dann eigentlich relativ klar, dass die Förderung von Öl durch internationale Firmen, die nicht aus Libyen waren, quasi illegal wurde. Nach libyschem Recht war dann quasi der Vertrag aufgekündigt und diese amerikanischen Firmen standen so da. Die Frage war eben, ob hier vielleicht möglicherweise noch völkergewohnheitsrechtliche Regelungen dann trotzdem anwendbar sein konnten und diesen Staat diese Investoren möglicherweise schützen könnten. Das ist natürlich im ersten Moment ein bisschen komisch, denn Völkergewohnheitsrecht, das wissen wir, hat ja vor allem etwas mit zwischenstaatlichem Recht zu tun. Ölfirma ungleich Staat, ungleich Völkerrechtssubjekt. Aber dieser Vertrag enthielt eben so eine ganz allgemeine Klausel eigentlich nur, die Bezug auf das Völkerrecht nahm im Sinne von, dieser Vertrag soll allgemeinen Regeln des Völkerrechts nicht entgegenstehen. Das ist eine sogenannte Internationalisierungsklausel. Und darüber, und das haben dann wahrscheinlich auch clevere Anwältinnen gesehen, ist eben dann das Völkergewohnheitsrecht in diesen Vertrag mit einbezogen, ganz egal, ob eine Firma normalerweise ein Völkerrechtssubjekt ist. Und das Völkergewohnheitsrecht enthält eben ganz allgemeine Regelungen zum Thema Enteignungen, die insbesondere dann auch vorschreiben, dass Entschädigungen erfolgen müssen. Das ist aber natürlich kein besonders starker Schutz, im Übrigen auch für beide Seiten und regelt nicht besonders viele Detailprobleme, die ja grundsätzlich auftreten können in so einem Verhältnis. Deswegen ist es heutzutage viel lieber und viel üblicher in diesen Verhältnissen, dass es bilaterale Abkommen, sozusagen so Umbrella-Abkommen zwischen Heimat- und Gaststaat gibt, im Rahmen derer dann verschiedene Unternehmen verschiedene Investitionen tätigen können und einen rechtlichen Rahmen dafür haben und in dem dann auch Konflikte, die dabei entstehen, regelmäßig an Schiedsgerichte verwiesen werden, also quasi das nationale System komplett raus ist. Und mit diesen ganzen Fragen, die daraus dann noch entstehen können, beschäftigen sich dann eben auch weltweit viele Anwältinnen und verdienen damit ihr Brot.
One does not feel worried or concerned when the relationship is a relationship between a developed country and an investor. A developed country can always defend its interests. It can ensure that there is a balance of rights and obligations with foreign investors. And, of course, it can also make sure that whatever agreement is or treaties govern its relations with foreign investors, that such agreements are balanced agreements. But can one say the same thing about developing countries in general?
Isabel hat uns jetzt gerade erklärt, womit man im Völkerrecht eigentlich Geld verdienen kann. Damit man das kann, muss man natürlich sich auskennen, was aktuelle Entwicklungen angeht. Historisch gesehen war das Investitionsschutzrecht ein Recht des globalen Nordens, um Investitionen im globalen Süden zu schützen. Und mit der Verschiebung globaler Machtstrukturen hat sich da eine neue Reformnotwendigkeit ergeben. Das hängt zum einen zusammen mit dem neuen Einfluss der Emerging Powers, aber vielleicht auch damit, dass es nun Staaten des globalen Nordens sind, die auch potenziell verklagt werden können. Über all diese Aspekte und Reformmöglichkeiten und Notwendigkeiten im Investitionsschutzrecht hat Sophie mit Andreas Buser von der FU Berlin gesprochen.
Ich freue mich, dass heute Andreas Buser bei uns im Podcast ist. Dr. Andreas Buser ist Habilitant und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kollegforschungsgruppe The International Rule of Law, Rise or Decline an der Freien Universität Berlin. Außerdem ist er dort auch Teil eines Projekts The Law of Protracted Armed Conflict, Overcoming the Humanitarian Development Divide. Promoviert hat Andreas aber zu den sogenannten Emerging Powers, globaler Gerechtigkeit und dem internationalen Wirtschaftsrecht. Heute wollen wir mit ihm über einen Aspekt seiner Arbeit sprechen, nämlich über die Emerging Powers und ihre Sicht auf das internationale Investitionsschutzrecht. Lieber Andreas, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist.
Danke dir, Sophie, für die Einladung.
Ja, vielleicht mal ganz zum Anfang erstmal die Frage, wer sind denn überhaupt die Emerging Powers und was macht diese Kategorie an Staaten eigentlich aus?
Emerging Powers ist erstmal kein Rechtsbegriff im eigentlichen Sinne. Das heißt, anders als zum Beispiel Developing Countries oder Least Developed Countries, taucht der Begriff nicht in internationalen Vertragstexten, wie zum Beispiel den WTO-Übereinkommen, auf. Ich habe mich versucht, den Begriff vor allem über die Zugänge der International Relations zu nähern, habe mich da vor allem auf den lange heiß diskutierten Begriff der BRICS fokussiert. BRICS, das ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die lange eben als aussichtsreichste Staaten, als aufstrebende Mächte, die potenziell die internationalen Beziehungen, aber auch internationales Recht beeinflussen. Man muss sagen, der Begriff ist von der Realität ein bisschen überkommen. Das heißt, vor allem Südafrika wird heutzutage eigentlich kaum noch als wirklicher Aspirant auf einen Great Power Status gehandelt. Bei den anderen Staaten ist das aber durchaus noch der Fall. Bei China wahrscheinlich mittlerweile schon ein Great Power. Russland habe ich ausgenommen, weil Russland zwar im Sicherheitsbereich eine Re-Emerging Power ist, nachdem Russland von vielen, unter anderem Obama, jedenfalls für einen bestimmten Zeitraum nach dem Ende der UdSSR eben nur für eine Regionalmacht gehalten wurde. Ich habe mich dann vor allem auf den Begriff der Wirtschaftsmacht fokussiert, da mir eben im Vergleich angeguckt, wie sind die Zahlen, wie ist der gestiegene Einfluss auch im Bereich internationaler Verhandlungen, und da festgestellt, dass zum Beispiel im Bereich der WTO diese Staaten, also vor allem Brasilien, China und Indien, zum Teil aber auch Südafrika, durchaus zunehmend mit einbezogen werden, das heißt auch anerkannt werden und insofern internationale Rechtsetzungsprozesse beeinflussen.
Wenn wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen historisch zurückschauen auf diese Staaten, seit wann ist das Investitionsschutzrecht im Spezifischen denn eigentlich für sie relevant geworden?
So richtig relevant geworden ist es auch wieder ein bisschen unterschiedlich in allen Staaten, aber sagen wir mal so ab den 70er, 80er, 90ern. Jedenfalls, wenn man sich jetzt allein auf die Verträge bezieht, also zum Beispiel China hat dann eben sehr früh mit dieser sogenannten Opening Up Policy ja dann irgendwann doch beschlossen, sich eben auch für ausländische Investitionen, für ausländischen Handel zu öffnen, hat dann auch tatsächlich schon relativ früh mit verschiedenen europäischen Staaten Investitionsschutzabkommen abgeschlossen, die damals jedenfalls tatsächlich allein darauf gerichtet waren, letztlich diese ausländischen Investitionen in China zu schützen, während andersrum, also chinesische Investitionen ins Ausland waren damals schon recht selten. Bisschen Süd-Süd-Investitionen gab es damals schon auch, also China hat zum Beispiel auch viel in Afrika dann auch schon noch zu Zeiten einer stärkeren kommunistischen Ausrichtung gemacht. Auch da wurden teilweise dann schon Investitionsschutzabkommen abgeschlossen. Bei den anderen Staaten sieht es wiederum noch diverser aus. Also Brasilien zum Beispiel ist ein ganz interessanter Fall. Die haben auch so in den 90ern, auch unter anderem vor dem Druck, dass eben viele andere aufstrebende Staaten, Entwicklungsländer zu dieser Zeit Investitionsschutzabkommen abgeschlossen haben, hatten die sich mal kurzzeitig dazu entschlossen, auch einige von diesen Abkommen, also bilaterale Investitionsschutzabkommen, abzuschließen, haben die aber dann nie ratifiziert. Also Brasilien hat sich sozusagen da dann doch rausgehalten. Also die hatten dann innerstaatlich auch Bedenken. Es gab da so ein bisschen Bedenken auch im Parlament, dass das irgendwie mit der eigenen Verfassung nicht vereinbar ist, vor allem auch, weil man dann eben starke Investitionsschiedsgerichte schafft, die ja dann so ein bisschen außerhalb
der nationalen Gerichtsordnung stehen. Also da gab es durchaus schon früh Bedenken. Bei Südafrika und Indien, die sind so ein bisschen ähnlich, also jetzt eben anders als China und Indien, haben die beide auch dann schon relativ früh Investitionsschutzabkommen abgeschlossen, auch relativ weitgehende Abkommen. Also es gab auch, ja, eben so in der Anfangszeit dieser Investitionsschutzabkommen waren die noch nicht so ausgefeilt. Da gab es letztlich so ein paar Model BITs und letztlich haben die sich dann alle daran orientiert, sodass das dann relativ kurze, aber dadurch, dass sie eben auch sehr vage gehalten waren, dann doch auch sehr weitgehenden Investitionsschutz gewährt haben. Und Indien und Südafrika haben eben auch zahlreiche dieser Abkommen abgeschlossen. Bis es dann, und da sind die beiden Staaten wieder ganz ähnlich, dann zu den ersten Verfahren tatsächlich gegen diese Staaten gekommen ist. Da hat dann sozusagen die Reform eingesetzt.
Ja, also wir sehen also historisch, dass es schon wirkliche Unterschiede zwischen den Positionen gab. Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass es dann aber ja zu mehr Reformbewegungen gekommen ist. Was gab es denn für Gründe dafür, dass das passiert ist? Also du hast gerade schon gesagt, dass es dann Verfahren gab.
Sowohl in Indien als auch in Südafrika hat es damit angefangen, dass dann eben die ersten Fälle gegen diese Staaten von Investoren ja vor Schiedsgerichte gebracht wurden. In Südafrika war das ziemlich prominent, ein Fall Piero Foresti et al. Das wurde unter anderem von italienischen Investoren eingereicht, die im Mining-Business, also vor allem Goldabbau und andere Edelmetalle, gibt es in Südafrika relativ viel. Und da sind natürlich auch ausländische Investoren groß dabei. Und nach der Apartheid in Südafrika wollte man an der Verteilung der Ressourcen des Landes dort etwas machen, hat sogenannte Black Empowerment-Programme eingeführt. Und Teil dieser Black Empowerment-Programme war unter anderem, dass innerhalb dieses Mining-Sektors eine bestimmte Anzahl an Schwarzen auch, also sozusagen so eine Art Quote eingeführt wurde, also dass 25% des Vorstands solcher Unternehmen dann eben von schwarzen Südafrikanern geleitet werden sollten. Das war für viele ausländische Investoren ein Problem. Die wollten das nicht so einfach übernehmen und haben dann dagegen einen Fall vor ein Schiedsgericht gebracht. Das hat natürlich in Südafrika gleich mal zu einem Aufschrei geführt. Auch international ging das tatsächlich ziemlich durch die Investitionsschutz oder vor allem auch durch die kritische Literatur beim Investitionsschutz. Das Schiedsgericht hat dem nicht stattgegeben, weil sie sich vorher geeinigt haben. Also das wurde dann tatsächlich für ein paar Unternehmen ausgenommen. Also die wurden von dieser Regelung dann ausgenommen, haben daraufhin dieses Schiedsgericht beendet, also diesen Fall durch eben eine Einigung. Aber es hat eben Südafrika gezeigt, dass auch solche ja, groß angelegten Regulierungsprojekte, die ja durchaus auch ja, menschenrechtliche Verteilungsgerechtigkeitsfragen aufwerfen, hier von solchen ausländischen Investoren angegriffen werden können. In Indien war es ein ziemlich anders gelagerter Fall, White Industries versus India, der tatsächlich auch entschieden wurde zu Lasten Indiens. Da ging es grob gesagt darum, dass ein Award, also dass ein ausländischer Investor hatte es gibt nochmal so eine private Schiedsgerichtsbarkeit neben dieser Staat oder dieser Investor-Staat. Schiedsgerichtsbarkeit, und da hat es sozusagen diesen Award gegen ein anderes Unternehmen, das wollte dieser ausländische Investor, diese White Industries, wollte das vor indischen Gerichten durchsetzen. Nun fanden die indischen Gerichte das aber nicht so gut, wollten das nicht durchsetzen, haben vor allem ewig gebraucht, letztlich wurde das mehr oder weniger verschleppt, das eben gegen dieses staatliche indische Unternehmen durchzusetzen. Und erstmal könnte man ja denken, naja gut, da sind die indischen Gerichte ja vielleicht auch einfach, ja, haben einfach auch Fehler gemacht vielleicht hatte der Investor sozusagen recht. Was aus indischer Perspektive da dann hochproblematisch war, dass sie einfach nicht davon ausgegangen sind, scheinbar in den Government Circles, dass hier eine gerichtliche Entscheidung letztlich zum Gegenstand einer solchen Investitionsschutzgerichtsbarkeit gemacht werden kann, ist ja auch durchaus nicht unproblematisch sozusagen vor der Gewaltenteilung, findet sich ja immer wieder die Kritik auch an internationalen Schiedsgerichten, dass sie sozusagen in diese Gewaltenteilung auch eingreifen. Und aus indischer Perspektive war das eben so der Auslöser, dass man hier auch Reformen gemacht hat. Zudem kam dann in der Folge dieses einen Falls auch noch eine ganze Klagewelle auf Indien zu. Und da hat Indien dann auch sehr schnell festgestellt, oh, diese BITs beißen auch sozusagen. Und hat dann relativ rabiat dann diese BITs auch schnell aufgekündigt. Und vor allem, was sehr spannend ist, dass die dann auch einen eigenen Model BIT entworfen haben, der relativ progressiv war und dann mittlerweile auch schon so ein paar Abkommen abgeschlossen haben, die auf diesem Model BIT beruhen.
Und mit dieser Reform haben sich da dann eigentlich die Emerging Powers irgendwie als hinter einer Position dann mehr versammelt und die irgendwie auch taktisch vielleicht zusammen unterstützt, um so eventuell auch das vielleicht besser durchsetzen zu können?
Die Frage: Gibt es einen einheitlichen Approach der Emerging Powers? Sehr, sehr schwierig tatsächlich. Also was ich auch ganz viel gemacht habe, ist mir die Outcome-Documents dieser BRICS-Staaten, also BRICS ist ja nicht nur ein Begriff, der irgendwie in der Wissenschaft verwendet wird oder in der Wirtschaft, also der wurde ja ursprünglich mal von einem Goldman Sachs-Manager mehr oder weniger so als Investitionsanlagemöglichkeit entworfen, hat sich dann irgendwie in der Wissenschaft verselbstständigt. Und lustigerweise haben sich diese Staaten dann tatsächlich zusammengetan in so einem intergouvernementalen Forum. Also da treffen die sich regelmäßig einmal im Jahr. Jedenfalls gibt es da Outcome-Documents. Und da gab es tatsächlich mehrmals auch die Erwähnung des Investitionsschutzrechts. Also es ist nicht so, dass das irgendwie nicht diskutiert wird. Und auch ein gemeinsames Dokument, das tatsächlich so eine Art gemeinsamen Konsens da findet. Innerhalb dieses Dokuments wird tatsächlich betont, dass alle Staaten, also auch Russland, das ja da auch beteiligt ist, eine Reform des Investitionsschutzrechts anstreben. Aber also diese Reform ist erstmal sehr vage geblieben. Also dieses Dokument nennt da nicht so richtig viel. Schon irgendwie, dass der Staat wieder mehr in den Fokus gerückt wird, also dass Investitionen, also der Schutz privater Interessen, des Eigentums, des Vermögens zurückgenommen wird und die staatliche Regulierungsmöglichkeiten wieder stärker betont werden. Aber das war es letztlich auch schon. Was ein bisschen auftaucht später in späteren Dokumenten, ist die Idee, die Brasilien also verfolgt. Brasilien, vielleicht steige ich da auch nochmal kurz ein. Die hatten ja ursprünglich ihre Investitionsschutzabkommen nicht ratifiziert. Das heißt, sie waren letztlich lange Zeit kein Rule-Taker sozusagen. Also sie haben sich eben diesem westlich propagierten Investitionsmodell nicht angeschlossen. Haben dann aber auch im Zuge dieser mehr oder weniger globalen Reformbewegung des Investitionsschutzes auch ein eigenes Modell entwickelt, das die Erleichterung von Investitionen mehr in den Fokus richtet. Also klassische bilaterale Investitionsschutzabkommen haben ja sozusagen den Zweck, Investitionen zu schützen. Als Nebenzweck, oder jedenfalls ist das immer so ein, als mehr oder weniger der Zweck dieses Investitionsschutzrechts angesehen worden, natürlich Investitionen erstmal zu ermöglichen, zu erleichtern. Also das, die Idee, wenn auch sehr, sehr umstritten empirisch, ist ja, dass durch diese Absicherung Staaten dann tatsächlich, oder die Privaten tatsächlich dann auch mehr investieren, was dann ja hoffentlich gut für Sustainable Development in diesen Staaten ist. hat sich nicht immer überall bewahrheitet. Brasilien ist ein gutes Beispiel, weil sie eben diese Investitionsschutzabkommen nicht abgeschlossen haben, trotzdem ziemlich viele ausländische Investitionen bekommen haben. Also es scheint auch ohne zu gehen. Dann hat aber Brasilien auch im Zuge dessen, dass sie zunehmend tatsächlich viel auch selber im Ausland investieren, also in ihren Nachbarländern, aber teilweise auch zum Beispiel in portugiesischsprachigen afrikanischen Ländern, also zum Beispiel in Angola gibt es auch durchaus einiges an brasilianischen Investments und haben dann beschlossen, eben so eine Art eigenen Investitionsschutzvertragsmodell zu entwickeln. Das eben, ja, die nennen das Cooperation and Facilitation Investment Agreement. Also da steht sozusagen die Zusammenarbeit und die Erleichterung mehr im Fokus. Und vor allem sind einige klassische Elemente, also die haben dann zum Beispiel Indirect Expropriations nur sehr, sehr eingeschränkt drin. Fair and Equitable Treatment, also eine Klausel, die durch die Investitionsschutzgerichte oder die Schiedsgerichte sehr, sehr weit interpretiert wurden. Sowas haben die zum Beispiel auch nicht drin. Also die haben einige Normen einfach komplett rausgenommen oder jedenfalls sehr stark eingeschränkt und haben stattdessen eben diesen Fokus auf Erleichterung von Investitionen und haben dafür zum Beispiel so Institutionen wie einen Ombudsmann. Also dann gibt es irgendwie in beiden Staaten so eine Art Ombudsstelle für alles, was mit Investitionsstreitigkeiten zu tun hat. Und da können sich Investoren zum Beispiel wenden. Erstens, wenn sie wissen wollen, wie das national jetzt geschützt wird zum Beispiel, also so eine Art Informationsfunktion. Aber auch, wenn dann tatsächlich Streitigkeiten auftauchen, sollen sie sich an diesen Ombudsmann erstmal wenden und ja mehr oder weniger in so eine Art Streitschlichtung das dann regeln.
Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, dass das nur so eine teilweise gemeinsame Position entwickelt worden ist, gibt es denn spezifische Normen oder auch rechtliche Prinzipien des Investitionsschutzrechts, die besonders kritisiert werden von den Emerging Powers?
Ja, gibt es. Also zumindest von Südafrika, Brasilien und Indien, die da tatsächlich eine eher einige Position haben. Das ist einmal das Fair and Equitable Treatment, also das, ja, vor allem dieses Fair and Equitable Treatment ist relativ vage. In der Rechtsprechung wird da vor allem die sogenannten legitimen Erwartungen teilweise geschützt. Also wenn man auch den Vergleich zum nationalen Recht nimmt, wird ja von Artikel 14 Grundgesetz gerade eben das Vermögen an sich jetzt eben erstmal nicht geschützt, auch Gewinnerwartungen sollen nicht geschützt sein. Auf Investitionsschutzebene ist das anders. Dieses Fair and Equitable Treatment schützt letztlich auch solche Interessen und auch das Interesse, dass zumindest Konzessionen, die man einmal bekommen hat, zum Beispiel nicht einfach so zurückgenommen werden. Dann gibt es teilweise sogar Schiedsgerichte, die so ausgelegt werden, dass irgendwie die regulatorische Ordnung sich mehr, ja, schon irgendwie verändern kann, aber jetzt nicht so super zulasten der Investoren. Und das ist natürlich ziemlich problematisch, gerade in Bezug auf verschiedenste Regulierungsinteressen, sei es Arbeitsschutz, Menschenrechte generell, auch Umweltschutz, Klimaschutz rückt zunehmend da auch in den Diskurs, dass es auch schon die ersten Verfahren gegen Klimaschutzmaßnahmen von Investoren gibt, was ja letztlich auch wieder menschenrechtlich begründet, also der Klimaschutz lässt sich ja auch menschenrechtlich begründen, insofern ist das durchaus problematisch. Das wird von allen diesen Staaten mehr oder weniger ausgeschlossen. Also Brasilien hat in diesen Cooperation and Facilitation Agreements so eine Art Fair Administrative Treatment drin, was aber letztlich auch eben diese Regulierung ausschließen soll, also dass Investoren eben von solchen Regulierungen nicht geschützt werden. Indien nimmt das auch ganz raus. Südafrika, das hatten wir jetzt noch gar nicht so, die haben sich ja komplett aus diesem Investitionsschutzabkommen mehr oder weniger zurückgezogen, indem sie die aufgekündigt haben, die allermeisten. Es bestehen noch ein paar mit Nachbarstaaten, mit anderen afrikanischen Staaten, die noch nicht gekündigt wurden. Aber Die haben sozusagen das durch einen nationalen Ansatz ersetzt. Die haben jetzt ein Investitionsschutzgesetz, das aber letztlich ähnlich dem Eigentumsschutz ist. Also da werden dann eben diese Fair and Equitable Treatment wird da auch nicht geschützt. Ähnlich, in eine ähnliche Richtung gehen Indirect Expropriations, also die Vorstellung, dass es eben nicht nur direkte Enteignungen gibt, sondern auch indirekte Enteignungen. Auch das kennt man vielleicht aus dem nationalen Diskurs und dass die sozusagen auch entschädigungspflichtig sind. Je nachdem, wie weit man das auslegt, kommt es dann auch wieder dazu, dass letztlich Regulierungen, die vielleicht im öffentlichen Interesse erfolgen, dann eben als solche Indirect Expropriations aufgefasst werden, dann kompensationspflichtig wären. Also die wären dann nicht komplett verboten, aber müssten dann eben kompensiert werden, was gerade für Staaten des globalen Südens ja häufig auch durchaus wirtschaftlich ein Problem sein kann. Und insofern ist auch das sehr, sehr eingeschränkt worden von diesen drei Staaten. Vielleicht einmal noch kurz zu China. China geht tatsächlich eher in die andere Richtung. Also da zeigt sich auch, dass dieses gemeinsame Dokument ja doch sehr vage, das nur geblieben ist. In der Praxis, von der Praxis wird das nicht so richtig bestätigt. China hat nämlich auch einfach zunehmend Interesse daran, die vielen Investitionen im Ausland zu schützen und verfolgt da, ja, man muss leider sagen, so eine Art unentschlossenen Ansatz. Also viel lässt es sich auch einfach auf die Modelle der anderen Staaten ein, also vertraut dann mehr oder weniger auf seine wirtschaftliche Kraft und sieht diese Investitionsschutzabkommen dann auch nur so ein bisschen als Ergänzung und da nimmt es dann letztlich alles auf, was der andere Staat dann eben auch möchte. Jetzt vielleicht nicht unbedingt progressive Menschenrechtsklauseln, aber durchaus dann ja gewisse Einschränkungen, aber bei manchen Staaten auch nicht so große Einschränkungen. Also da gibt es sich einfach nicht so richtig eine konsistente Praxis. Tendenziell aber, weil bei China, die haben jedenfalls am Anfang ihrer Praxis, haben die eher einschränkende Verträge tatsächlich abgeschlossen, wo zum Beispiel Enteignungen, also Enteignungsklauseln nur erstmal gar nicht drin waren oder dann nur sehr eingeschränkt. Und das hat sich geändert. Also das nehmen sie mittlerweile zunehmend mit, oder haben in allen modernen Verträgen sind solche Klauseln mit drin. Also da sieht man letztlich eine entgegengesetzte Bewegung.
Vielleicht kann ich zum Abschluss auch nochmal eine Frage stellen dazu. Du hast ja auch angesprochen, dass Investitionsschutzrecht jetzt auch immer so eine Abwägung ist zwischen öffentlichen Interessen, wie zum Beispiel dem Menschenrechtsschutz oder dem Klimaschutz oder anderen mehr staatlichen Interessen und den Individualinteressen der Investoren, also zum Beispiel Eigentum oder Profit, Gewinn. Und gäbe es nicht auch eine Gefahr, wenn eben gerade dieser Raum des Staates erweitert wird oder wieder reclaimed wird vielleicht, das Missbrauchspotenzial birgt dafür, dass zum Beispiel im Namen von öffentlichen Interessen ja diskriminierende Policies verfolgt werden oder zum Beispiel ganz stark protektionistische Policies. Gibt es da Stimmen, die das dann kritisch sehen wieder? Oder?
Ja, die Stimmen gibt es sicherlich. Gerade so aus der klassischen Investitionsschutz-Rechtsdogmatik gibt es da durchaus auch solche Stimmen. Letztlich lässt sich ja auch Investitionsschutzrecht schon auch eben auf Menschenrechte, also wenn man jedenfalls das Menschenrecht auf Eigentum als solches anerkennt, dann lässt sich das ja durchaus auch menschenrechtlich begründen. Das heißt, es ist letztlich eine Abwägungsfrage. Aber diese Abwägung ist halt, zumindest in den 90ern, frühen 2000ern, durchaus eher in die Richtung Eigentumsschutz eben tendiert. Insofern sehe ich persönlich das durchaus positiv, dass das jetzt in eine andere Richtung tendiert. Klar birgt das auch Missbrauchspotenzial, wobei es dann natürlich einfach auch darauf ankommt, wie diese Verträge gestaltet werden. Man kann ja durchaus diese Ausnahmen so schreiben oder so gestalten, dass zum Beispiel Diskriminierung weiterhin nicht erlaubt ist. Also man kann ja auch legitime Interessen verfolgen, ohne jetzt gegenüber ausländischen Investoren speziell zu diskriminieren. Also sobald man die eben mit den inländischen Investoren gleich behandelt, ist das ja auch schon ein gewisser Schutz. Auch dieser Schutz geht letztlich über das, was früher auch schon unter der Calvo-Doktrin, also jetzt geht schon auch über das rein innerstaatliche Recht hinaus. Gleichzeitig finde ich auch, wenn man eben diese Ausnahmen gut schreibt und da wirklich auch schon spezielle Sachen auch mit aufnimmt, also dass man eben zum Beispiel sagt, naja, Arbeitsschutz ist eben ausgenommen, Umweltschutz ist ausgenommen, Klimaschutz ist ausgenommen oder jedenfalls ist sozusagen ein Rechtfertigungsgrund, denke ich, kann es auch die richtigen Anreize setzen. Also wenn die Staaten eben solche Verträge schließen, dann auch wissen, okay, das sind legitime Gründe und dann denke ich, dass das durchaus positives Potenzial hat. Was natürlich dann noch die Frage ist, ist, was die Schiedsgerichte damit machen. Also es gibt jetzt tatsächlich auch schon die ersten Schiedsgerichte, die das dann doch wieder sehr einschränkend auslegen. Also es gab da so einen Umweltrechtsfall, da ging es tatsächlich um einen relativ neuen Vertrag, der dann auch so eine Ausnahme für Umweltmaßnahmen vorgesehen hat. Das wurde dann wieder sehr eng verstanden, aber das ist natürlich dann ein weiterer Kritikpunkt, nämlich die Legitimität dieser Schiedsgerichte.
Ja, vielleicht doch dazu dann auch noch ein Wort. Schiedsgerichte waren ja auch schon politisch, also nicht nur in Europa, sondern ich denke auch auf globaler Ebene ein heißes Eisen, wie man so manchmal sagt, und doch sehr politisch diskutiert. Wie siehst du denn deren Rolle dabei, diese Einflüsse der Emerging Powers und diese, ich sag mal, aufkommende Reform einzugrenzen oder auch mitzutragen? Oder würdest du denken, dass sie da eigentlich eher sozusagen die Ausführer der BITs sind und nicht so viel eigenen, ich sag mal, Interpretationsspielraum haben?
Ja, also ich sehe Schiedsgerichte durchaus auch kritisch, auch vor dem Hintergrund, dass sie einfach eine viel geringere Legitimation oder auch gar keine, schon irgendwie eine Legitimation, aber wenn man eben sieht, über was für wichtige Fragen sie dann letztlich auch entscheiden, haben sie dann fast schon eine verfassungsgerichtliche Funktion. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, ist deren Legitimation wirklich mit der Legitimation eines nationalen Verfassungsgerichts vergleichbar? Insofern auch wieder gut, dass es da letztlich Reformbewegungen gibt. Wenn wir speziell auf die Emerging Powers gucken, ist das auch wieder sehr divers tatsächlich, wobei das nicht unbedingt negativ ist. Also ich finde es gerade jetzt in dieser Reformphase durchaus positiv, dass es da sehr unterschiedliche Ansätze auch gibt. Da muss ich dann natürlich gucken, was sich durchsetzt, aber erstmal ist es, finde ich, positiv, dass da eben sehr unterschiedliche Sachen entwickelt werden. Südafrika, wie schon gesagt, setzt einfach vollständig letztlich auf nationale Gerichte. Die haben in diesem Investitionsschutzgesetz tatsächlich die Möglichkeit eines Staat-Staat-Verfahrens auch drin. Aber das wird sehr selten genutzt. Auch Brasilien hat das mit drin. Aber auch da, also haben sich bisher noch keine Fälle ergeben. Das heißt, letztlich haben jedenfalls diese zwei Staaten effektiv diese Schiedsgerichte für sich abgeschafft oder für Brasilien nie akzeptiert und auch zukünftig nicht akzeptiert. Indien ist ein bisschen spezieller. Die haben so eine sehr eingeschränkte Exhaustion of Domestic Remedies Clause drin. Also, dass erstmal der innerstaatliche Rechtsweg erschöpft werden muss. Und da auch relativ enge Fristen. Also es ist auch ein bisschen die Frage, ob diese Klausel wirklich effektiv ist, weil die indischen Gerichte tatsächlich auch berühmt dafür sind, dass sie sehr, sehr lange brauchen. Und ohne da jetzt ins Detail einzusteigen, führen diese Fristen zusammen mit dieser Local Remedies Clause wohl dazu, dass es kaum noch Anwendungsbereich für internationale Schiedsgerichte gibt. Also auch da sieht man letztlich, dass auch Indien sehr, sehr kritisch gegenüber diesen Schiedsgerichten ist und da zweifelhaft ist, ob da tatsächlich Fälle kommen. Für China ist es wieder anders. Bei China, wie gesagt, die akzeptieren das auch weiterhin, haben da bisher kein Problem damit. Allerdings auch vor dem Hintergrund, dass sie selber noch nie verloren haben. Also China hat noch keinen einzigen Fall verloren. Die meisten konnten da irgendwie, konnte irgendwie eine Einigung erzielt werden. Es überrascht aber auch, dass China tatsächlich ganz, ganz wenige Fälle, wenige Fälle werden gegen China eingereicht. Da kann man spekulieren, woran das liegt. Ich tendiere zu denken, dass es einerseits daran liegt, dass die Investoren wenig Hoffnung haben, dass ein solcher Schiedsgerichtsspruch dann umgesetzt wird. Also in China denke ich, dass das Rechtssystem dann doch so politisch ist, dass da wenig Aussicht auf Erfolg besteht, das tatsächlich dann durchzusetzen und da irgendwie an das Geld zu kommen. Gleichzeitig denke ich auch, dass viele Investoren auch wiederum vor diesem politischen Hintergrund eher abgeschreckt sind, tatsächlich so ein Schiedsgerichtsverfahren zu betreiben, weil sie dann mehr oder weniger ja auch politisch alles Potenzial in China verspielen, da irgendwie weiter wirtschaftlich aktiv zu sein. Also auch das ist durchaus hier dann ein Problem aus Investorensicht und trägt sicher nicht dazu bei, dass hier viele Verfahren eingeleitet werden. Andererseits, und das ist für China dann auch wieder ganz interessant, ist, dass die Praxis der chinesischen Investoren im Ausland gegen die Staaten dort vorzugehen, zunehmend. Also da gibt es durchaus schon ein paar erfolgreiche Verfahren, wo chinesische Investoren auch gewonnen haben. Was natürlich, und da würde ich auch als Partnerstaat sozusagen aufpassen, durchaus dann auch wieder problematisch sein kann und vielleicht nicht unbedingt einen Anreiz setzen sollte, mit China Investitionsschutzabkommen abzuschließen. Aber das ist auch nur meine private Meinung.
Ja, Andreas, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute bei uns im Podcast warst und mit uns über die Emerging Powers und das Investitionsschutzrecht gesprochen hast. Vielen Dank.
Gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Interview, Sophie. Wir haben heute einen großen Bogen geschlagen. Wir sind mit CETA, mit TTIP gestartet, also mit Kritik und Massendemos in Deutschland, in Europa gegen den Investitionsschutz. Und haben dann viel über Emerging Powers, also Kritik aus einer ganz anderen Perspektive, gelernt. Das zeigt aber vielleicht auch die strukturelle Verschiebung von Machtverhältnissen auf globaler Ebene, wenn eben nicht nur die Staaten des globalen Südens das bestehende Investitionsschutzsystem angreifen, sondern auch die bisherigen Profiteure des Systems Kritik äußern, also Kritik an einem System, was eigentlich über Dekaden relativ stabil und etabliert war.
Ja, wir haben auch gesehen, dass diese Staaten gar keine so einheitliche Position haben, also die Staaten des globalen Südens, beziehungsweise hier die Staaten, die Emerging Powers. Vielleicht kann man sogar auch sagen, dass ihre Positionen vielleicht so divers sind wie auch die jeweiligen Staaten, weil sie sich ja doch an sehr unterschiedlichen Positionen befinden, wenn man jetzt zum Beispiel Südafrika oder China vergleichen würde. Und darüber hinaus haben wir auch gesehen, dass es eigentlich keine Bestrebungen gibt, das Investitionsschutzregime komplett umzukrempeln. Aber es wird natürlich, spezifische Kritikpunkte werden geäußert und bestimmte Linien werden aufgezeigt. Und mit dem weiteren wirtschaftlichen und politischen Erstarken der Emerging Powers kann man zumindest damit rechnen, dass wir zukünftig vielleicht da noch einiges hören werden. Und auch in Anbetracht der Kritik von der Bevölkerung aus Staaten des globalen Nordens scheint es gut möglich, dass es schon irgendwann in der nächsten Zeit eventuell einmal Reformen des Investitionsschutzrechts geben könnte.
Was wir ganz sicher in der nächsten Zeit hören werden, das ist eine neue Folge des Völkerrechtspodcasts, in dem wir uns intensiv mit der völkerrechtlichen Situation in der Ukraine auseinandersetzen. Schon jetzt an dieser Stelle der Hinweis auf unsere Folge 4 zum Gewaltverbot mit Paulina Starsky und die allererste Folge des Völkerrechtspodcasts mit Florian Kriener zum Interventionsverbot. Beides Folgen, die, glaube ich, jetzt schon helfen können, die Situation in der Ukraine rechtlich zu bewerten.
Ja, damit sind wir dann auch am Ende unserer Folge angelangt. Wir bedanken uns wie immer für eure Aufmerksamkeit und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr euch uns vielleicht in den jeweiligen Podcast-App ein paar Sternchen hinterlassen würdet. Das würde uns nämlich dabei helfen, auf den Podcast-Plattformen sichtbarer zu sein und neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen.
Außerdem freuen wir uns selbstverständlich wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare. Gerne auf Social Media oder per E-Mail an podcast@völkerrechtsblog.org. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal auch von mir.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.